dem Obersten Anzeige, damit er ihn zu euch herabführe, als wolltet ihr seine Sache genauer entscheiden. Wir aber sind bereit, ehe er nahe kommt, ihn umzubringen. Als aber der Schwestersohn des Paulus von der Nachstellung gehört hatte, kam er hin und ging in das Lager und meldete es dem Paulus. Soweit. In der Abhandlung der verlesenen Verse sehen wir, wie der Herr mit seinem weiteren Plan auszuführen nunmehr beginnt. Vorher in Vers 11 teilt Gott dem Apostel Paulus ganz persönlich die zukünftigen Geschehnisse und Absichten des Herrn mit. Es war eine besondere göttliche Führung, dass dem Neffen Pauli, dem Sohn seiner Schwester, der gemeine Mordplan einer jüdischen Verschwörerbande zu Ohren kam. Wir sehen einfach, dass es unter der Sonne nichts Neues gibt. Dieser Neffe Pauli gehört zu den nicht mit Namen genannten Personen des Neuen Testaments. Vielleicht hielt er sich seines Studiums wegen in Jerusalem auf, wie einst Paulus, der ja auch in Tarsus zu Hause war. Möglich ist es aber auch, dass seine Eltern selbst zu Jerusalem wohnten. Und ob er selbst überhaupt ein Christ war, wird hier überhaupt nicht gesagt. Daher weisen wir auch die Legenden ab, die den Neffen Pauli in Spanien und in England angeblich das Evangelium verbreiten lehren. Das gründet sich niemals auf die Mitteilung des teuren Wortes Gottes. Und geschichtliche Überlieferungen gibt's nicht. Spekulationen sind aber kein Grund der biblischen Lehre. Ob er überhaupt ein Christ war, ist eben nicht gesagt. Eher kann man das Gegenteil annehmen. Die verwandtschaftliche Liebe, der bei den Juden so starke gebildete Familien sind, erklären genugsam den Beweggrund, der ihn dort in diese römische Kaserne trieb, um seinen Onkel den Anschlag der Juden aufzudecken und ihn so vor dem sicheren Tod gleichsam zu retten. Wie er sich den Zugang und Eintritt in diese römische Kaserne verschaffte, wird nicht besonders berichtet. Wahrscheinlich hatte Paulus, der ja kein Strafgefangener war, sondern sich lediglich in Schutzhaft bis zur Klärung befand, das Recht, den Besuch von Freunden und Bekannten zu empfangen. Und warum, könnten wir nun fragen, sind uns diese unbedeutenden Einzelheiten aber so genau mitgeteilt? Und wir können sagen, wir dürfen viel daraus lernen. Erstens, Gottes Absicht war, dass Paulus in Rom das Evangelium, wie es heißt, zu bezeugen hatte. Wie nun im Einzelnen auch die Wege des Apostel Paulus bis dahin verlaufen waren, über die wir hier nicht reden möchten. Gott hatte nach Vers 11 ihm Mut gemacht, auch in Rom das Zeugnis vom Evangelium zu geben. Und genau das hat nicht irgendjemand, sondern Gott gesagt. Nun, dieses Reden Gottes und das damit verbundene Bewusstsein göttlicher Rede hätte Paulus veranlassen können, nun ganz untätig, ja persönlichkeitspassiv, den weiteren Verlauf der Dinge abzuwarten, gleichsam als ein stiller Beobachter und gleichzeitig im festen Glaubensvertrauen zu sehen, wie Gott das im Einzelnen macht, um so zum Ziele zu kommen. Aber Paulus handelt nicht so, obgleich er die Aussprüche Gottes empfing, dass er nach Rom kommen sollte, um dort das Evangelium zu bezeugen. Er überlässt sein Problem nicht der quietistischen Untätigkeit einer philosophischen Lehre, von der man hält, dass ohne dies alles so kommt, wie es kommt. Ein Aufruf zur Passivität, sondern obgleich er sich einerseits ganz und gänzlich auf die Führung Gottes verlässt, sieht er zugleich in der Mitteilung seines Neffen einen ganz besonderen Wink, und zwar die natürlichen Wege und Mittel zu benutzen, die Gott hier gibt. Und zwar handelt Paulus sofort, ohne Zeitverlust. Auch im Glaubensleben der Kinder Gottes heute begegnen wir oft der beiden Ansichten. Manchmal wird es zu einem Riesenproblem, indem die einen Gläubigen sagen, ich habe Glauben, ich tue gar nichts, ich überlasse aufgrund meines Glaubens alles dem lebendigen Gott. Der wird's tun. Und die anderen sagen, ich habe Glauben und ich möchte mit dem Glauben und den Möglichkeiten, die Gott gibt, dienen. Einmal, dass man es geradezu als Glauben und Gottes Willen ansieht, indem man dem Herrn so sehr vertrauen und in bestimmten Sachen nichts tun will. Ein andermal, wir dem Herrn vertrauen und das bringen, was wir tun können und was wir tun sollen. Und das ist oft gar nicht so einfach. Und dennoch ist Gottes Führung und Gottes Weg von der Schrift her völlig klar. Hier haben wir ein biblisches Musterbeispiel, wie auch wir handeln sollen. Ähnlich handelte Paulus später auf dem Schiff. Auch das wollen wir ganz kurz noch heranziehen, bevor wir in unseren Text hereingehen. Der Herr hatte ihn auf dem Schiff eine ganz gewaltige göttliche Zusicherung gegeben. Das hatte Gott gesagt, zwar das Schiff untergehen werde. Gott aber dem Paulus und wie Gott gesagt hat, alle Mitgefangenen und Mitfahrenden das Leben erhalten werde. Apostelgeschichte 27, Vers 23 bis 24. Und dennoch sagt Paulus dem Hauptmann und den Soldaten, als er bemerkte, dass die Matrosen fliehen wollten von diesem untergehenden Schiff, wenn diese nicht im Schiffe bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Vers 31. Damit wollte er zum Eingreifen veranlassen, was sie auch taten. Also gab es auch hier kein untätiges Gottvertrauen und Glauben. Trotz der Zusage Gottes, die völlig präzise verlief. Man könnte sogar sagen, Paulus wusste doch, dass er nach Rom kommen würde. Hätte er nicht stille sein sollen, in allem Vertrauen des Glaubens, um das Weitere aus seiner Perspektive abzuwarten? Muss nicht das, was Gott bestimmt hat, auch geschehen? Ganz gewiss. Wenn aber Gott uns etwas zeigt, was zur Erreichung seines Zieles mitwirken soll, dann haben wir es auch dankbar anzunehmen und zu tun. Wir selbst alle beten um Bewahrung und befehlen uns dem Schutz Gottes. Dennoch sehen wir uns selbst auf der Straße nach links und rechts vor. Wir befehlen unsere Kinder dem Schutze des Herrn an und ermahnen sie zugleich zur Vorsicht auf dem Weg. Wäre das Glauben, wenn wir unsere Kinder nicht ermahnen würden? Was wir tun können, und tun sollen. So gibt es tausend Sachen in unserem praktischen Leben, wo wir etwas tun sollen, was wir ja auch bringen können, denn Gott verlangt von uns nichts, was wir gar nicht in der Lage sind zu bringen. Er will ja nur das, was wir vermögen. Obgleich wir im völligen Gottvertrauen gleichzeitig und darin stehen. Zweitens, wir lernen auch, dass die Menschen mithelfen müssen, Gottes Ratschläge zu verwirklichen, auch wenn sie selbst Gottes Sinn gar nicht haben. Und wir sagen, wie viel mehr dann wir, die wir ihm gehören. Ob der Neffe Pauli ein Christ war, wissen wir nicht, aber der Herr benutzte ihn für seine Absichten. Und jetzt wickelt sich, nachdem das geschehen war, lawinenartig alles, wie nach Programm ab. Und viele, viele Personen müssen jetzt nach Gottes Willen für die Erreichung des göttlichen Willens mitwirken. Zuerst der namenlose junge Mann, dann Paulus. Welcher die Bitte weitergibt an einen Hauptmann. Dann der Oberst, der willig darauf eingeht. Wir werden gleich noch sehen, weshalb. Und dann treten zwei Hauptleute in Erscheinung, Vers 23, und daraufhin 470 römische Legionäre, von denen 70 Berittene waren und 100 spezielle Lanzenträger. Und dann der in Vers 25 erwähnte Brief, der eine ganz wichtige Sache enthielt. In 24 Stunden ist der lebendige Gott ein ganz großes Stück weitergekommen mit seiner göttlichen Absicht, weil Menschen nicht passiv blieben. Punkt. Welche Beweggründe die Einzelnen nun hatten, ist ganz unwichtig. Gott hatte sie einbezogen in seinen Plan. Pauli Neffe handelte aus verwandtschaftlicher Liebe. Die römischen Legionäre aus Gehorsam. Die römischen Hauptleute aus Verantwortung als Offiziere. Und der Oberst wohl im eigenen Interesse. Um ja keinen Verdacht, wie das damals immer üblich war, auf sich kommen zu lassen, falls dem Paulus etwas zustoße, er von seinen Feinden mit Geld bestochen worden sei. Hochinteressante Geschehnisse hier, die wir da finden, die uns außerordentlich belehren. Aber auch das Gewissen des Obersten war nicht ganz sauber. Als er Paulus zu Geißelhieben verurteilte, gemäß Kapitel 22, Vers 24 und folgende, ohne von seiner Schuld überzeugt zu sein, hatte er solches angeordnet. Und nur nicht durchgezogen, als er hörte, dass er ein Römer sei, was ja streng verboten war. Und in dem Brief stellt dieser Oberst, typisch menschlich, dann die Sache in einem für sich äußerst günstigen Licht dar. Er zieht noch Kapital daraus. Wir müssen den Brief ab Vers 25 nur lesen. Gott benutzt eben alles das, denn alle Dinge müssen zusammenwirken. Wir wollen dazu ganz kurz einen Vers aus Römer 8, Vers 28 lesen. Da sagt Gottes Wort, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Hier haben wir wieder das Wort mitwirken wortwörtlich drin enthalten. Drittens, wie wichtig aber auch war es, dass Paulus auch seine Überlegung gebrauchte und die von Gott gegebene Gelegenheit völlig ausnutzte. Gott handelt für uns. Aber meist gebraucht er unsere Mithilfe und die damit verbundenen Umstände und nicht nur die anderen Menschen. In den geschilderten natürlichen Vorgängen, auch alles in dem Bericht klingt so natürlich und alltäglich, Gottes übernatürliches Walten und Regieren zu glauben und in allem seine Hand und seine Führung zu erkennen, macht unsere Herzen völlig still, macht sie völlig froh, getrost und dem lebendigen Herrn vertrauend. An der Schwelle eines neuen Jahres wollen wir uns vom Herrn mit ganz neuer Sicht für die göttlichen Dinge gleichsam ausrüsten lassen, um sie zu erkennen. Es ist die Ausrüstung seiner Wahrheit, von der Gottes Wort gesagt hat, dass wir diese Wahrheit erkennen werden, bevor sie uns frei macht. Denn in den kleinsten Dingen ist Gott am größten. Ja, wir wollen Ja sagen zu göttlichen Führungen, zu den Führungen des Herrn in unserem Leben, auch in dem kommenden und vor uns liegenden Jahr. Wir wissen nicht, was es bringt, was es zeitigt, aber wir wollen ihm, unserem Herrn, vertrauen. Auch in diesem kommenden Jahr, ohne zu wissen, was es alles geben wird an Widerständen, an Problematik. Wir müssen nicht unsere Lebensumstände im Voraus wissen, die auf uns zukommen. Dann wäre ja der Wandel im Glauben zunichte gemacht. Das bietet uns ja gerade der Feind an, durch die fluchwürdige Wahrsagerei, der Lüge Satan. Wir sollen durch Glauben dem Herrn vertrauen, dass er zu seinem Wort steht. Und er führt sein Wort aus, wenn du dich im Worte bewegst. Auch nicht die vielen Hindernisse sollen wir kennen, die wir begegnen werden. Wir sollten nur den wahren Weg kennen, welcher Jesus heißt, um diesen Rettungsweg Jesus zu gehen, brauchen wir keineswegs erst die falschen Wege zu erkunden und zu kennen. Ein Beispiel soll uns das alles abschließend klar machen. Ein Geschäftsmann fuhr vor etlichen Jahren dienstlich auf einem großen Ozeandampfer. Unterwegs, man hatte ja Tage Zeit, um übers Wasser zu kommen, hörte er ein Gespräch vom Nachbartisch. Da saßen verschiedene Leute und er saß allein am Tisch. Diese Leute unterhielten sich über die Gefahren des Meeres. Dabei äußerte einer dieser einbezogenen Fahrgäste, dass überall im Meer scharfe Klippen unter dem Wasser heraufkommen. Nur eine einzige dieser Felsgrate von vielen Hunderttausenden würde genügen, das Schiff untergehen zu lassen. Und der hat sein Ohr dorthin gehalten und hat alles mitbekommen. Dieser Gedanke quälte den Geschäftsmann urplötzlich so sehr, dass er wie in eine ähnliche Todesangst verfiel. So geht's eigentlich allen, die noch nicht mit Jesu Blut gereinigt sind. Hastig lief er auf dem Deck auf und ab, und zwar immer schneller. Er spürte selbst nicht mehr, dass er panisch, verzweifelt hin und her rannte. Immerzu den Gedanken des Untergangs und deren Folgen durchdenkend. Plötzlich und gleich einer Rettung sah er den Kapitän. Und er spricht ihn sofort an. Er spricht diesen Kapitän an, um sich Klarheit zu vermitteln. Gibt es in diesem Gewässer, Kapitän, Klippen? Wissen Sie, so gefährliche, an denen der Dampfer zerschellen kann? Der Kapitän guckt ihn an, in gelassener Ruhe, und sagt, jawohl, mein Herr. Wissen Sie, Herr Kapitän, wo diese Klippen sind? Forschte er weiter. Der Kapitän guckt ihn ganz ruhig an und sagt, nein. Das weiß ich nicht. Jetzt stieg die Angst diesem Geschäftsmann im Gesicht aufs Höchste. Er wurde feuerrot. Es zuckte im Gesicht. Was? Sie wissen das nicht und bleiben dabei noch untätig und ruhig? Alles das brachte den Kapitän nicht aus seiner Ruhe und sagte, um das Ziel zu erreichen, lernen wir nicht 10.000 Klippen und ihren Standort, sondern nur das Tiefwasser einer einzigen Fahrrinne. Und die genügt. Und unser Glaubensleben gleicht solch einer Fahrt. Aber nur ein Weg bringt uns zum Ziel. Jesus. Von ihm bezeugt die Schrift, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Wir wissen nicht, wie es in einem Jahr aussieht, ob der Herr gekommen ist. Das ist unsere Frage heute an uns. Wenn Jesus in den nächsten Tagen, wenn er heute kommen sollte, bist du dabei? Oder musst du zurückbleiben für solche, deren Untergang vorausgesagt ist im Gericht? Bist du errettet? Hast du dich retten lassen durch das Blut des einen, von dem Gottes Wort bestätigt, der Weg und das Leben, der die Wahrheit ist? Darum möchten wir einem jeden hier in unserer Mitte zurufen, der noch nicht diesen Rettungsanker in Jesus erfasst hat. Lass dich heute retten, weil du nicht weißt, ob du morgen noch am Leben, weil du nicht weißt, ob heute Nacht Jesus wiederkehrt. Wir erwarten ihn vom Himmel her. und alle die, die in der Jesus-Nachfolge gefunden werden, wir möchten ihnen gleichsam zurufen, vertraut nicht den Klippen, vertraut nicht dem menschlichen Wissen über Klippentheologie, sondern vertraut dem alleinigen, dem lebendigen Herrn, der unser Weg, der Weg der Erretteten ist. Amen.